Dankeschön. Ich finde es cool, wie perfekt die Lieder heute gepasst haben zu dem Thema, was ich vorbereitet habe. Und bevor ich anfange, die meisten von euch, oder ich weiß nicht, ich glaube, die meisten von euch sind sich wahrscheinlich wissen, dass ich eigentlich letzte Woche hier sein sollte und ich dann mit Patrick getauscht habe, weil ich war vor 2 Wochen in Madrid in Spanien bei meiner Verlobten zu Besuch. Und dann habe ich die Nachricht gekriegt von meiner Familie, dass mein Opa im Krankenhaus ist und es ihm nicht so gut geht. Und die Ärzte wussten erst nicht genau, was los ist. Er hat schlecht Luft bekommen. Und dann haben sie festgestellt, seine Organe geben langsam nach, die Niere hört auf zu arbeiten. Und sie haben eigentlich gesagt, sie können nichts mehr für ihn tun. Und haben mehr oder weniger gesagt, wir sollen uns verabschieden. Und es hat mich dann doch ein bisschen mehr getroffen, dass ich Patrick gebeten habe zu tauschen. Und jetzt ist es so, mein Opa lebt noch, also er ist noch nicht gestorben, er ist zu Hause. Meine Mutter und meine Tante betreuen ihn 24 Stunden und ihm geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Manche Tage ein bisschen besser, andere Tage ein bisschen schlechter. Manchmal muss er Morphin nehmen gegen die Schmerzen, aber ja, zumindest ist er zu Hause und kann so ein bisschen noch mit allen Zeit verbringen und jetzt auch als Fußballfan die EM noch ein bisschen genießen. Aber diese ganze Situation hängt so ein bisschen über uns und es ist so ein bisschen schwierig, damit umzugehen, weil es auf der einen Seite ist so diese Hoffnung, an den Tagen, wenn es ihm besser geht, vielleicht lebt er doch noch ein paar Jahre. Ich meine, er ist 95 Jahre alt, also die Hoffnung ist niedrig, aber sie ist da. Und dann auf der anderen Seite, vielleicht ist es aber auch Zeit, Abschied zu nehmen und man kommt aber auch nicht in diese Phase der Trauer hinein, weil ja, er lebt noch und wir wollen die Tage genießen. Auf der anderen Seite, also man hängt so ein bisschen mittendrin und es hängt so wie so, ja, so ein Riese über meinem Leben momentan und über unsere Situation als Familie. Und ja, deswegen habe ich heute das Thema auch ausgewählt, David und Goliath, mit einem Riesen, von dem wir lesen in der Bibel. Und die Geschichte finden wir in 1. Samuel 17. Wer mitlesen will, kann gerne aufschlagen. In der Geschichte befinden wir uns gerade in der Situation, wo der König Saul, also der König Israels, hat sich gegen Gott gewandt und hat versagt in etwas, worum Gott ihn gebeten hatte, und hat daraufhin dessen Gunst verloren. Und Samuel, der Prophet, ist jetzt auf der Suche nach einem neuen König. Und er findet diesen König im Hause Isais, also dem Vater Davids, und salbt dann schließlich David, den jüngsten Sohn, zum zukünftigen König. Und das Volk Israel befindet sich in der Situation, gerade im Krieg mit den Philistern. Und Davids ältere Brüder, zumindest 3 von ihnen, sind an der Front und kämpfen gegen diese Philister, während der junge David als Hirte zu Hause ist bei seinem Vater und die Schafe hütet. Und da steigen wir dann ein in der Geschichte. In 1. Samuel 17, Vers 2 fange ich an zu lesen. Genau, und ihr könnt auch mitlesen auf dem Screen. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg. Und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor im Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen und 1 Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer. Und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum. Und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen, und der Schildträger ging vor ihm her. Goliath, dieser Riese, von dem wir hier lesen, tritt also auf die Israeliten zu und fordert sie zum Kampf heraus. Und zwar zu einem Kampf Mann gegen Mann, als Stellvertreter für die 2 Armeen, die sich gegenüberstehen. Und der fordert sie nicht nur heraus, sondern er verspottet sie auch gleichzeitig. Er sagt, wer von euch traut sich denn gegen mich zu kämpfen? Ist da niemand, der mutig genug ist unter euch? Und Israel oder die ganze Armee, alles Soldaten, eigentlich alles mutige Männer, zittern vor ihm. Und wir lesen in der Geschichte, dass es 40 Tage lang so ging, dass er Goliath jeden Morgen und jeden Abend vor sie trat und sie immer wieder herausforderte und immer wieder zu ihnen sprach, kommt doch und kämpft mit mir. Und doch sehen wir, dass keiner dieser israelitischen Soldaten traute, sich ihm entgegenzutreten. Es ist interessant zu sehen mit dieser 40 Tage, 40 Nächte, dass diese 40 oft in der Bibel vorkommt, gerade in solchen Situationen als eine Zeit der Prüfung und eine Zeit des Testes. Das sehen wir auch bei Jesus, als er 40 Tage in der Wüste verbringt und vom Teufel getestet wird in Vorbereitung auf seinen Dienst. Oder die 40 Jahre des Volkes Israel, wo sie in der Wüste umherwandern, bevor sie ins versprochene Land einziehen dürfen. Deswegen sehen wir hier, dass das quasi eine Zeit des Testes ist, eine Zeit der Prüfung für das Volk Israel. Wer von euch traut sich denn, gegen den Feind zu kämpfen? Und dann kommen wir schon zu meinem ersten Punkt, und zwar zu Davids Leidenschaft für Gott. Denn David selbst war kein Soldat, David selbst war ein junger Mann, zwar gerade zum König gesalbt worden, aber ich glaube, er hat selber nicht ganz verstanden, was das bedeutet hatte. Und er war noch zu Hause bei seinem Vater und, wie ich schon gesagt habe, hütete eben die Schafe, während seine Brüder an der Front waren. Und sein Vater schickt ihn dann los zu seinen Brüdern, um zu gucken, wie es denen geht, ob alles okay ist, um ihnen auch ein paar Geschenke mitzubringen, etwas zu essen. Und als er dann dort ankommt an der Front, wird er selber Zeuge von diesem Spektakel, von dem, was Goliath tagtäglich tut, diesem Schauspiel, was sich da auftut vor ihm und gleichzeitig auch der Furcht der Israeliten. Und so lesen wir weiter in Vers 20. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen. Und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister stellten sich auf, eine Schlachtreihe gegenüber der anderen. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe. Und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gath, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, sodass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach: Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und genau hier sehen wir genau eben diese Leidenschaft für Gott. Und dass er erkennt, dass Goliath nicht nur als Mensch gegen andere Menschen, gegen Soldaten auftritt, sondern er tritt auch gegen den lebendigen Gott auf. Er verhöhnt nicht nur die Armee Israels, sondern auch Gott selber, indem er immer wieder zum Kampf herausfordert. Und Davids Herz brannte eben so sehr für den Herrn, dass er nicht anders konnte, als ihn verteidigen zu wollen, dass er nicht anders konnte, als herumzulaufen zwischen den Soldaten als kleiner Junge und zu fragen, was ist denn los mit euch? Warum fürchtet ihr euch so sehr? Warum geht ihr nicht hinaus und kämpft? Und ja, eben dieser kleine Hirtenjunge sagt zu den Soldaten, wer ist denn dieser Philister schon, dass ihr ihm euch nicht stellt? Und wir lesen wie groß Goliath eigentlich ist, also in unseren Maßen heutzutage ungefähr 3 Meter groß, also ein riesiger Kerl, können wir uns gar nicht vorstellen, wer schon mal vor jemandem stand, der 2 Meter groß ist, weiß, wie sich das anfühlt. Ich bin ein bisschen kleiner, bei mir sieht es dann ungefähr so aus. Also ein riesiger Kerl, vor dem sich alle fürchteten. Und er fragt aber die Soldaten, seid ihr nicht die Soldaten des lebendigen Gottes? Und dann sehen wir auch, wie sein Bruder sich daraufhin verärgert fühlt und angegriffen fühlt und vielleicht auch ein bisschen blamiert sieht gegenüber seinen Kameraden und David zurechtweist zu ihm, sagt, du bist doch nur kleiner Hirtenjunge, was willst du hier? Du hast doch keine Ahnung, was hier eigentlich passiert, was wir gerade durchmachen müssen. Aber auch der König Saul hört Davids Worte und lässt ihn dann zu sich kommen. Und so lesen wir weiter in der Geschichte, Vers 32. Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen, denn dein Knecht wird hingehen und mit dem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen und gegen den Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinen Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David: Der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David: Geh hin und der Herr sei mit dir. David also ist bereit zu kämpfen. Und er war immer schon bereit zu kämpfen für das, was der Herr ihm gegeben hatte. Er war als Hüter der Schafe dazu beauftragt, die Schafe zu beschützen. Und jetzt sieht er sich als zukünftiger König in der Rolle, die Herde des Herrn zu beschützen, die angegriffen wird von diesem neuen Löwenbären, der sich quasi aufbaut vor ihnen. Und da sehen wir meinen zweiten Punkt, Davids Zuversicht und seinen Mut. Er wusste genau, dass der Herr ihm zuvor bereits geholfen hatte in diesen Situationen, wo er gegen einen Bären und einen Löwen gekämpft hat. Auch das für mich ein bisschen unvorstellbar, mit bloßen Händen gegen einen Löwen oder einen Bären zu kämpfen. Und so denkt er sich auch, warum sollte es diesmal anders sein? Wenn ich doch die zwei, oder ich weiß nicht, wie oft er gekämpft hat, aber wenn er doch die besiegen konnte, warum soll er nicht auch Goliath besiegen können, der eine Bedrohung darstellt jetzt in diesem Augenblick? Und er weiß, dass der Herr mit ihm ist und dass er auch mit ihm kämpfen wird, wenn er bereit ist, hinauszugehen und diesen Zweikampf einzugehen. Und wir sehen auch, dass Saul die Wahrheit und die Zuversicht in David erkennt und ihn dann ausrüsten will für die Schlacht, für den Kampf. Und so legt er ihm eben seine eigene Rüstung an. Und Saul selber, lesen wir auch in der Bibel, war selber ein großgewachsener Mann, der größte im ganzen Volk Israel. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, wie so ein kleiner Junge mit so einer riesen Rüstung ausgesehen haben muss. Das lesen wir in Vers 38. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hat es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Denn David ist kein Soldat, er ist ein Hirtenjunge. Und aus menschlicher Sicht, aus menschlicher Perspektive, hat er keine Chance gegen diesen Riesen Goliath, der, wie wir lesen, auch von Jugend auf als Soldat erzogen wurde, der riesig ist, der wahrscheinlich Muskelberge besessen hat und gegen den sich keiner der Soldaten getraut hat zu kämpfen. Wie soll dieser David gegen Goliath bestehen können? Und hier zeichnet die Bibel einen Kontrast zwischen zwei Positionen, der nicht deutlicher sein könnte. Und geht aber noch einen Schritt weiter, denn wir sehen danach, dass David sich nur ausrüstet mit seinem Hirtenstab, seiner Steinschleuder und 5 Steinen. Und damit tritt er dann auf diesen Goliath zu, auf den bewaffneten Mann mit Speer, so groß wie ein Baum, mit Rüstung, gepanzert von oben bis unten. Und warum nimmt David überhaupt nur 5 Steine? Und dazu gibt es verschiedene Auslegungen. Ich habe mich entschieden für die für mich am logischsten erschienen und auch am meisten Sinn macht für mein persönliches Leben. Denn David hätte auch mehr oder weniger Steine nehmen können als diese 5. Aber er entschied sich genau eben für 5. Und ja, wir können daraus schlussfolgern, dass er nicht mehr nahm, denn er hatte Vertrauen in Gott. Er dachte, ich brauche nicht mehr als 5 Steine, um diesen Riesen zu besiegen. 5 Steine sind genug. Er wusste, Gott würde ihnen den Sieg schenken. Und hätte er mehr Steine genommen, wäre das eine Art Unglaube gewesen, so nach dem Motto: ich brauche mehr als das, was Gott mir geben will, um diesen Riesen zu besiegen. Und gleichzeitig nahm er aber auch nicht weniger als 5, weil er wusste auch über seine eigenen Fähigkeiten Bescheid und wusste, okay, vielleicht treffe ich nicht mit dem allerersten Stein, ich nehme lieber 5. Ich bin nicht perfekt, ich kann auch verfehlen und es kommt auch auf mich selber an, also nehme ich 5 Steine. Und so lesen wir in Vers 41 bis Vers 49, jetzt kommt eine etwas längere Passage. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöckchen zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit einem Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde den Leichnam des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter den Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch das Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief den Schlachtreihen entgegen auf die Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus, und er schleuderte, traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. Der Kampf war der Kampf des Herrn. Während sich beide Armeen auf ihre menschliche Kraft verließen und auf ihre menschliche Logik, verließ David sich alleine auf seinen Gott. Und Gott war es dann auch, der diesen riesen Goliath letztendlich zur Erde schleuderte. Und wir lesen hier, dass er mit dem Angesicht zu Boden fiel. Und interessant für diejenigen, die es interessiert, könnt ihr nachlesen in 1. Samuel 5, Vers 3 und 4. Genau das Gleiche passierte zuvor in der Geschichte auch mit Goliaths Gott Dagon, der, als die Philister die Bundeslade gestohlen hatten, diese Statue des Gottes zweimal auf sein Angesicht niederfiel über Nacht und Gott eben zeigte, er ist der einzige Gott, es gibt keinen anderen neben mir. Es gibt also keinen anderen Gott als unseren Gott und niemand kann vor ihm bestehen. Und so komme ich zu meinem dritten Punkt und zu dem Punkt, der für uns besonders wichtig ist. Denn heutzutage ist Jesus derjenige, der für uns kämpft. Er kämpft unseren Kampf. Und Gott kämpft heute genauso für dich wie damals für David. Und somit ist auch kein Riese dieser Welt unbesiegbar. Und unsere eigenen Riesen sehen vielleicht unterschiedlich aus, vielleicht sind sie unterschiedlicher Natur. Es gibt alles Mögliche, was in unserem Leben uns in den Weg stehen kann und was uns belasten kann. Das Wichtigste aber ist, dass nicht wir die Kämpfer sind, nicht wir sind David in der Geschichte, sondern Jesus ist unser David. Jesus ist derjenige, der für uns kämpft. Und es liegt nicht an unserer Kraft, den Riesen zu besiegen, sondern es liegt in Jesu Kraft. Und er möchte auch diese Riesen in unserem Leben beseitigen. Und auch wenn wir nicht derjenige sind, der kämpft, sondern Jesus an unserer Stelle kämpft, können wir trotzdem Dinge von David lernen aus dieser Geschichte. Und ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir uns vielleicht heute Morgen fragen sollten. Liegt denn unsere alleinige Leidenschaft bei Gott? Sind wir auf ihn fokussiert oder haben wir nur unser Problem vor Augen? Sehen wir das Problem aus menschlicher Sicht oder haben wir den Mut, unserem Problem auch entgegenzutreten? Haben wir die Zuversicht, dieses Problem besiegen zu können? Wenn wir uns dem persönlichen Riesen dann stellen, treten wir ihm im Glauben gegenüber. Sind wir uns auch unserer eigenen Grenzen bewusst? Unsere eigenen Limitationen, bis wohin reichen meine eigenen Fähigkeiten? Was kann ich tun und was liegt alleine in Gottes Hand? Lassen wir ihn für uns kämpfen oder versuchen wir, den Kampf selber auszutragen? Und ich will dir heute Morgen Mut zusprechen, dass deine Situation nicht unveränderbar ist. Und egal, mit welchen Riesen du es zu tun hast, Jesus kennt genau diesen Riesen. Er kennt deine Probleme, er kennt deine Schwierigkeiten, vielleicht deine Süchte, deine Ängste und auch deine Nöte. Wie gesagt, Riesen können ganz unterschiedlich aussehen. Ich hatte schon selber in meinem Leben so viele Riesen, denen ich begegnet bin. Depressionen, Schwierigkeiten in meinem Leben, finanzielle Schwierigkeiten, finanzielle Nöte. Jetzt die Situation mit meinem Großvater, eine ganz andere Situation wieder, aber auch ein Riese in meinem Leben. Und es liegt an uns, Jesus diesen Raum zu geben und die Möglichkeit zu geben, für dich zu kämpfen. Gibst du ihm den Raum und die Möglichkeit, für dich zu kämpfen? Und vielleicht musst du dich dafür neu ihm hingeben, dich neu ihm unterstellen und sagen, ja, Jesus, du bist derjenige in meinem Leben, der den Kampf führt. Also lass seine Liebe und seine Herrlichkeit in deinem Leben sein. Lass Gottes Kraft zum Teil deines Lebens werden. Denn Jesus möchte dein ständiger Begleiter sein. Und genau das, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich auch alles in dem Leben meines Opas gelernt. Er war immer leidenschaftlich für Gott. Er war immer zuversichtlich, auch heute noch. Er freut sich wie ein kleines Kind auch darauf, auch in den Himmel zu kommen. Und er lässt Jesus diesen Kampf kämpfen. Er sagt, wenn es heute passiert, ist okay. Wenn es morgen passiert, ist auch okay. Wenn es in einem Jahr passiert, ist auch okay. Er lässt alleine die Situation Jesus regeln. Und ja, so denke ich, dass wir das genauso tun können und ihm einfach uns hingeben können. Und dass wir ihm ja sagen, was wir auch von ihm möchten. Und dass wir uns als Gemeinde auch gegenseitig unterstützen und füreinander da sind. Dass wir auch offen und ehrlich zueinander sind, auch uns austauschen. Was sind die Riesen in deinem Leben? Was sind die Riesen in meinem Leben? Lass uns den Kampf zusammen kämpfen und zusammen vor Gott tragen. Denn wir sind alle letztendlich nicht perfekt und wir haben alle unsere Lasten zu tragen. Wir haben alle, wie gesagt, diese Riesen in unserem Leben, egal wie sie aussehen möchten oder aussehen mögen. Aber das Gute ist, und das ist ein Versprechen, was ich euch heute auch gebe, dass diese Riesen mit Jesu Hilfe alle fallen werden. Wenn du ihn kämpfen lässt, dann werden diese Riesen nicht bestehen bleiben in deinem Leben. Und so möchte ich euch einen Vers mitgeben, auch aus 5. Mose 3, Vers 22. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft. Lass uns zusammen beten. Ja, Jesus, ich danke dir, Herr, für alles, was du tust in unserem Leben, dass du der Kämpfer bist für uns, Herr, dass du eintrittst für uns, Herr, dass du an vorderster Front in unserem Leben kämpfst und alles aus dem Weg räumst, was uns belastet und was uns niederdrücken will oder aufhalten will, Jesus. Wenn wir auf deinem Weg sind und mit dir gehen, Herr, und leidenschaftlich für dich sind, dann kann uns nichts in dem Weg stehen, Herr. Wenn wir Zuversicht haben auf dich, mutig sind, voranzutreten und voranzugehen, Herr, dann wirst du ja alles aus dem Weg räumen und du wirst uns tragen, Herr. Du wirst selbst uns die Kraft geben. Du wirst über unsere Fähigkeiten hinaus Dinge tun. Und wir danken dir dafür, dass wir dich in unserem Leben haben dürfen, Herr, und dass wir ein Teil ja, deiner Familie sein dürfen, Herr, dass wir deine Söhne und Töchter sein dürfen, dass wir deine Freunde sein dürfen, dass wir zu dir gehören und dass du unser Anführer bist, Herr, und dass nichts zu groß oder zu stark oder zu mächtig ist, weil du bist der allmächtige Gott. Du hast alles in deiner Hand und nichts kann dir im Weg stehen, nichts kann neben dir bestehen bleiben, Herr. Und so, ja, möchte ich dich bitten, Herr, dass du all unsere Ängste, Herr, all unsere Probleme, all die Schwierigkeiten, all die Nöte, Herr, wegnimmst in unserem Leben. Dass wir auch ehrlich sind zu uns selber und herausfinden können, was uns belastet, was ein Riese ist in unserem Leben, Herr, was einen Platz einnimmt, was es nicht einnehmen sollte. Hilf uns, das zu verstehen, zu erkennen und dann dir abzugeben, Herr, und dich den Kampf kämpfen zu lassen und zu wissen, dass es gut sein wird und dass der Weg vor uns frei sein wird danach. Lass uns lernen von dir, lass uns lernen von diesen Geschichten aus der Bibel, Herr, aus deinem Wort. Lass uns etwas mitnehmen, Herr, lass uns etwas hinausziehen aus diesen einzelnen Geschichten, aus jedem Vers, Herr. Du hast uns so viel zu sagen und wir können so viel lernen, Herr, jeden Tag. Und so viel verstehen, Herr, über dieses Leben, Herr, indem wir dein Wort vertrauen und es erforschen und versuchen zu verstehen. Und ich danke dir dafür, Herr, ich danke dir, dass du aktiv in unserem Leben bist, Herr, und dass wir jeden Tag mit dir gehen dürfen. Dass du uns nie alleine lässt und wir nie alleine dastehen, Herr, und verzweifelt sein müssen. Dass uns nichts übermannen kann, weil du die Stärke hast, alles andere zu besiegen. Und wir danken dir dafür, Jesus, und wir wollen als Gemeinde jetzt zusammen beten und ich öffne das Gebet auch für euch, dass wir einfach eine Gebetsgemeinschaft jetzt haben und jeder, der was auf dem Herzen hat, einfach es auch laut aussprechen kann.